Hallo und herzlich willkommen in Feas naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fea Finger, ich bin Kindheitspädagogin und ich bin selbstständige Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. In diesem Podcast spreche ich ungefähr dreimal im Monat, zweimal alleine und einmal mit Gast über Themen aus der Welt der Kitas, bei denen ich denke, das kriegen wir doch noch schöner hin. Das können wir besser, da reflektieren wir nochmal und packen da Fachwissen drauf. Und dann gucken wir, dass es möglichst für alle Beteiligten besser wird, mit noch so einem Kleckschen Empathie dazu. Und meistens funktioniert das ganz gut. Und in dieser Woche ist ein bisschen eine Special-Folge. Die Folge erscheint an einem ganz anderen Tag als sonst. Es ist irgendwie was los und das hängt damit zusammen, dass wir uns in der Didakta-Woche befinden. Und mein Gast heute hat einen Stand auf der Didakta. Das möchte ich schon mal vorab sagen. Das heißt, wenn du auf die Didakta gehst, dann hättest du die Möglichkeit, sie dort direkt zu treffen. Nämlich Denise Nobis ist heute bei mir. Und Denise ist selbst schon seit 15 Jahren unterwegs in Kindertageseinrichtungen. Sie war Fachkraft, sie war Leitung und sie hat ihren Schwerpunkt in der Kommunikation vor allem mit Eltern, in der Zusammenarbeit mit Eltern und hat aber auch noch, was ich halt mega spannend finde, so ein paar Weiterbildungen gemacht. So, da ist zum Beispiel dabei gewaltfreie Kommunikation. Da könnte man jetzt doch sagen, naja gut, ne, wenn man hier mit Eltern zusammenarbeiten möchte, ist ja schon mal gut. Aber was ich super spannend finde, ist Fortbildung in Mimikresonanz, also nonverbale Kommunikation und eine Weiterbildung zur Zirkuspädagogin. Und ich kann schon mal sagen, also wenn mich jemand dazu bekommt, in Pausen mit Tüchern zu jonglieren, dann ist es wohl Denise, weil ich bin ja da nicht so dafür geeignet. Und genau, wir sprechen heute auch über Elterngespräche beziehungsweise über Tür- und Angelgespräche. Und da freue ich mich drauf, weil ich glaube, das ist echt ein bisschen ein unterschätztes Thema. Denise, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Habe ich irgendwas vergessen zu sagen?
Normalerweise werde ich immer gefragt, stell dich noch mal ganz kurz vor. Ich dachte, hoffentlich kommt diese Frage jetzt nicht, weil ich was ich noch erzählen sollte. Du hast alles gut zusammengefasst.
Ha, sehr gut. Hey, Mimikresonanz. Ich habe das schon mal gehört, aber sag doch noch mal, was geht's da?
Mimikresonanz, da geht es speziell um nonverbale, also es geht um nonverbale Kommunikation, speziell um alles, was in deinem Gesicht passiert. Mhm. Für die das interessiert, googelt mal Mimikresonanz Dirk Eilert. Der hat das Ganze ins Leben gerufen. Da geht es um ganz kleine Reaktionen in deinem Gesicht, wenn du jemandem etwas sagst und dementsprechend an dem Gesicht kannst du quasi schon ablesen, stimmt das jetzt, was da als Antwort rauskommt, oder hat der sich ganz kurz überlegt, ich sag jetzt was anderes, um vielleicht nicht aufzufallen, wird ganz viel im Polizeibereich genutzt, habe ich gehört. Und genau, kann man auch für Elterngespräche verwenden.
Das ist ja abgefahren. Ich glaube, ich hatte das auch mal als Modul in irgendeinem, in einer Weiterbildung. Ich weiß nicht mehr in welcher. Aber es war halt so ein Modul, ne? So ein bisschen Grundlagen. Und ja, ich glaube, ich habe das auch alles vergessen. Aber jetzt, wo ich das dann bei dir gelesen habe, habe ich gedacht, ach krass, ist ja abgefahren. So, und dann habe ich gerade schon gesagt, du bist selber Fachkraft gewesen, du warst Kita-Leitung, dann hast du dich selbstständig gemacht und jetzt bist du eben schwerpunktmäßig eigentlich unterwegs mit dieser ganzen Thematik rund um Elternkommunikation. Wie können Elterngespräche gelingen? Was braucht es dafür? Da findet man auch Homepage. Findet man Informationen auf deiner Homepage noch dazu? Das sagen wir nachher alles nochmal. Aber wir hatten ja gesagt im Vorfeld, wir wollen heute so ein bisschen über Tür- und Angelgespräche sprechen. Was würdest du sagen? Weil ich habe immer das Gefühl, die werden so ein bisschen unterschätzt. Ist es so oder ist es nur mein Gefühl?
Oh, ich bin mir ziemlich sicher, die werden unterschätzt. Ich finde es total spannend, in Seminaren zu hören, was sagen Leute, also was sagen andere Fachkräfte zu dem Thema. Und das ist wirklich eine komplette Bandbreite. Es gibt Menschen, die sagen, ja, die machen wir immer super ausführlich, so 5 Minuten bis 10 bestimmt. Und ich denke, wow, Wahnsinn. Wie haben die so viel Zeit? Wo nehmen die die Zeit her? Oder wie gut sind die besetzt, dass sie das alle schaffen können? Und andere sagen, ja, Also eigentlich nutzen wir die, ist ja nur, wenn was vorgefallen ist. Und ich denke mal so, nein, bitte nicht. Bitte nutzt diese Gespräche nicht nur für negative Dinge. Und vor allen Dingen, wenn ihr negative Dinge nennen wollt, dann nutzt dafür keine Tür- und Angelgespräche in Anwesenheit der Kinder.
Und also ich hab direkt Sachen im Kopf, die ich dich dringend fragen muss. Ich hatte letztens eine Fortbildung, da ging es auch um Tür- und Angelgespräche. Und es ging darum, dass ich eben gesagt habe, es ist im Grunde, also ne, es ist eine Form von Gewalt, über die Kinder zu sprechen, wenn sie dabei sind. Natürlich vor allem, wenn es was Negatives ist. Aber wie würdest du das jetzt sagen, wenn es um was Positives geht? Wenn man irgendwie sagt, oh, ihr Kind hat heute ganz toll das und das gemacht oder weiß ich nicht, vielleicht irgendein Kind, das gerade mit irgendeinem Verhalten glänzt, das die Fachkräfte eher herausfordert und plötzlich war es besser. Ist das was, was man dann in so einem Tür- und Angelgespräch erwähnen kann oder ist das immer noch genauso schwierig?
Ich finde, es kommt immer darauf an, wie es formuliert wird und ob das Kind mit einbezogen wird oder ob das so über den Kopf des Kindes hinweg passiert. Ich weiß nicht, ob du in meinen Podcast mal reingehört hast, in meine erste Podcast-Folge. Da gibt es eine ausführliche Erklärung dazu. Ich finde das total, also ich habe eine eigene Kindheitserfahrung gemacht, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann. Und ich finde es total unangenehm, wenn nicht mit dir gesprochen wird, sondern über dich.
Das ist gut, dass du das sagst, weil das war auch meine Antwort. Ich bin ein bisschen erleichtert, weil ich habe auch im ersten Moment überlegt, weil ich so dachte, okay, aber wenn es ja was Gutes ist, aber ja, genau, wenn man halt mit dem Kind das irgendwie macht, wenn das Kind mit einbezogen wird. Guter Tipp mit der Podcast-Folge. Das wollte ich sowieso am Ende noch machen, noch sagen. Ich sage es jetzt schon mal, aber wir sagen es noch mal. Der Podcast heißt Sag das mal den Eltern. Gibt es auf Spotify und wahrscheinlich überall sonst auch.
Genau.
Genau, ich habe ehrlicherweise noch nichts gehört davon. Es tut mir leid. Aber ich habe reingeluschert und ich finde die Titel auf jeden Fall total interessant und habe so gedacht, cool, also ich will das auf jeden Fall noch hören. Okay, dann hast du gesagt, die sind total wichtig. Also schön, wenn Leute viel Zeit dafür haben. Ist es denn tatsächlich gut, wenn jetzt so ein Tür- und Angelgespräch irgendwie 10 Minuten dauert?
Was heißt gut? Es kommt ja auch immer darauf an, wer steht dir da gegenüber, ne? Gibt es da viel Gesprächsbedarf? Ich finde immer lieber kurz und knackig als irgendwie ganz lang und langweilig. Sprich mit den Eltern jedes Mal so, dass sie das nächste Mal auch gerne wieder mit dir sprechen. Ich finde es super wichtig, das Kind mit einzubeziehen und dass daraus eher das Gespräch des Kindes zu machen und gar nicht ein Gespräch zwischen Fachkräften. Für mich sind immer alle Fachkräfte, egal ob Masterstudium mit Doktor, nein, andersrum, mit Doktortitel, genau, oder ob jemand eine Ergänzungskraftausbildung gemacht hat. Letztendlich machen wir alle einen sehr ähnlichen Job. Genau, ob die da stehen oder ob die Eltern da stehen, ob Mutter oder Vater da steht, das ist schön, man kann sich gerne unterhalten. Es gibt ja auch immer die Tür- und Angelgespräche, wo das Kind dann gerade nicht anwesend ist. Dann können wir natürlich nochmal anders sprechen. Aber wenn das Kind dabei ist, dann sollte der Fokus auf dem Kind liegen im Sinne von, das Kind führt oder sorgt für einen Teil des Gesprächs und nicht, es wird über das Kind gesprochen.
Das heißt, es kommt schon auch sehr irgendwie auf das aktuelle Setting dann an. Am einen Tag kann es ja so sein und am anderen so.
Genau.
Ja. Okay, und warum würdest du sagen, sind Tür- und Angelgespräche überhaupt wichtig? Weil ich habe auch jetzt ein paar Mal gehört, dass Fachkräfte sagen, nee, das gibt's bei uns nicht oder die bringen vielleicht die Kinder zum Abholen nach draußen und gehen sofort wieder rein und es findet überhaupt kein Gespräch statt. Warum würdest du sagen, ist es wichtig zu gucken, dass es dafür Zeit gibt? Ein bisschen wenigstens.
Also einmal, um dem Kind selber das Gefühl zu geben, ne? Stichwort Wertschätzung. So, ich darf von meinem Tag berichten. Eltern sind ja auch oft auf uns Fachkräfte angewiesen, dass wir die Kinder dabei unterstützen, zu erzählen, was war denn heute. Es gibt Kinder, die kommen nach Hause und die reden in einer Tour wie so ein Wasserfall und erzählen, heute ist das passiert und dann ist das und dann hat Ole eine Kastanie gefunden. Die erzählen ganz, ganz viel, aber dann gibt es auch die Kinder, die erzählen, also die Kinder, die noch nicht sprechen können und auch die Kinder, die einfach keine Lust haben zu erzählen. Und wenn Eltern von denen nichts hören, dann wissen die gar nicht, was passiert denn alles so tagsüber bei meinem Kind, was erlebt mein Kind eigentlich gerade. Und da kommen wir ins Spiel, um die Kinder dabei zu unterstützen.
Das heißt also, tatsächlich ist es auch wichtig, nicht nur eben in der Krippe. Das höre ich nämlich auch so oft, dass Leute sagen, ja klar, in der Krippe, da sind es ja auch weniger Kinder, da hat man ja auch viel Zeit dafür. Aber wenn die dann älter sind, ist es nicht mehr Teil der Aufgabe so.
Doch, auf jeden Fall, denn, boah, das sind immer so Sachen, wenn ich sowas höre, da kann ich mich richtig gut reinsteigern.
Ja, fang
Es
an.
gibt, es ist Stichwort Beziehungsaufbau. Du musst ja erstmal eine Verbindung zu den Eltern schaffen. Wir betreuen ja nicht, Eltern vertrauen uns nicht ihr Auto an oder ihren Haustürschlüssel, sondern das Wertvollste, was sie haben, das ist ihr eigenes Kind. Das wollen sie gut aufgehoben wissen. Und meistens hat man das ja nicht bei fremden Menschen, über die man nichts weiß, sondern gut ist es ja, wenn wir zu denen eine Beziehung aufbauen. Was natürlich, sollte es mal einen Konflikt geben, was wir uns nicht wünschen, aber immer mal sein kann, was uns genau in solchen Situationen dann auch weiterhelfen kann.
Ja, das heißt, es geht tatsächlich um Beziehungsaufbau. Es geht darum, dass das Kind auch irgendwie merkt, ich bin hier wichtig und ich werd auch wahrgenommen. Was ich mache, wird auch wahrgenommen und gleichzeitig bin ich eben damit einbezogen. Und da hatten wir, als wir auf das Thema kamen, haben wir auch gesagt, das ist schon auch vielleicht, also es ist einerseits die Möglichkeit, krass adultistisch zu handeln, aber andererseits auch die Möglichkeit, das Kind teilhaben zu lassen und dadurch würde auch ein Stück weit Adultismus abgebaut werden an der Stelle. Würdest du sagen, den Eltern ist überhaupt klar, dass es die Möglichkeit gibt für Tür- und Angelgespräche?
Also ich hoffe es. Bestenfalls gibt es, jeder hat ja irgendwann mal einen Aufnahmetermin und ich finde immer, alles, was man da als Leitung schon raushauen kann, auch als am ersten Kennenlernen-Elternabend, nutzt das für ganz viele Infos. Denn wenn es irgendwann das zweite oder das dritte Kind ist, dann ist diese, ja, das kennen wir schon, dann geht das so ein bisschen unter. Aber beim ersten Kind und ganz am Anfang sind alle Eltern noch super aufmerksam und da kommen auch noch die meisten Eltern zu Elternabenden. Den Eltern das da einmal bewusst machen, es gibt Tür- und Angelgespräche und wofür sind die? Ansonsten meine Empfehlung, gibt so einen kleinen Flyer raus mit den wichtigsten Sachen ganz am Anfang, wo draufsteht, was soll mit, gerade am Anfang, wenn man einen ganzen Stapel Papier mitbringt, Datenschutzerklärung, Kita-Vertrag und so weiter, erstellt einen Flyer, wo draufsteht, was sind Tür- und Angelgespräche, wann werden die geführt, was passiert, wenn sie mit uns sprechen möchten und es geht um ein Thema, was ihr Kind nicht hören sollte, denn dann wissen Eltern Bescheid. Ich hatte mal einen Vater, der hat seinen Sohn dann auch immer abgeholt und der kam mit so einem Türcode, konnten die bei uns rein, wann die wollten. Der stand so um 10:30, 11 stand er plötzlich im Gruppenraum. Der hat seinen Sohn einfach genommen, einmal gewunken und war dann weg. Und meine Kollegin sagt, hast du Übergabe gemacht? Und ich sage, nee, der kommt doch bestimmt noch gleich, oder? Und sie sagt, nee, der läuft da draußen gerade. Also der war schon weg. Und ich bin ihm hinterher. Und ich habe ihm die Schuhe und die Jacke von dem Kind noch so hinterhergetragen und meinte so, ah, Jacke hat er zu Hause genug. Sagt, ja, okay, das ist schön, aber ganz kurz, ich wollte ihm nur eine Info geben. 2 Wochen später hatten wir die gleiche Situation und er sagt, boah, was ist denn jetzt schon wieder? Ich sage, ich wollte nur eine Übergabe geben, ihr Kind hat sich heute den Kopf gestoßen und er sagt, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Also der hat sich richtig angegriffen gefühlt, weil er dachte, jetzt kriegt er einen auf den Deckel.
Das ist ja interessant auch. Und du würdest sagen, im Nachhinein, also entweder war es halt nicht klar kommuniziert, dass es so eine kleine Übergabe, so ein kleines Tür- und Angelgespräch gibt, oder er hat es für sich nicht verstanden, oder?
Ich glaube, der kannte das einfach gar nicht. Also die Mutter hat ja immer gebracht und abgeholt und er war ja jeden zweiten Freitag zum Abholen da. Die kam dann auch montags an und sie hat sich dann nochmal bei uns entschuldigt. Sie meinte, ja, ich habe dem zu Hause gesagt, du musst mit denen reden, da kannst du nicht einfach weggehen. Also ihr war das super peinlich. Für sie war ganz klar, wofür sind diese Gespräche? Und sie ist davon ausgegangen, er führt das Gespräch natürlich auch und er wusste überhaupt nicht, was er jetzt tun sollte.
Krass, oder? Dass es eigentlich so wichtig ist, dann am Ende, wie die Erwachsenen untereinander auch Informationen weitergeben. Aber ich kenne das auch, dass Eltern gesagt haben, ja, wenn ihr mir nichts sagt beim Abholen, dann gehe ich einfach davon aus, es war alles gut. Und wenn ihr auf mich zukommt und mir noch was sagen wollt, dann erschrecke ich mich jedes Mal und denke, oh Gott, mein Kind hat was angestellt oder es hat irgendeine Verletzung, die ich jetzt noch nicht gesehen habe oder so. Ich finde das wirklich interessant.
Also ich bin mir ziemlich sicher, das wird sehr individuell in verschiedenen Einrichtungen gehandhabt. Ich glaube, also ich habe absolutes Verständnis für die Mutter oder den Vater, der sagt, wenn ihr mir nichts sagt, dann ist alles in Ordnung. Und wenn ihr dann auf mich zukommt, ja, dann ist ja klar, dann muss ich mit was Schlimmem rechnen. Ich habe es ja irgendwie quasi auch in dem Sinne genauso beigebracht. Von daher sprecht immer miteinander, nutzt Smalltalk und das können ja wirklich Kleinigkeiten sein. Bindet das Kind mit ein, lasst das Kind selber erzählen, ergänzt das dann, fragt das Kind, ob es erzählen möchte. Manchmal gibt es ja auch Sachen, da will das Kind auch einfach nicht, dass es erzählt wird. Wenn es sich dann zu Hause dazu entscheidet, das trotzdem noch zu erzählen, ist das natürlich auch in Ordnung. Und ansonsten nutze ich Smalltalk gerne, um auch Eltern das Gefühl zu geben von, ihr seid ein Teil der Einrichtung. Euer Kind ist zwar hier und wir betreuen hauptsächlich euer Kind, aber genauso gehört ihr auch dazu.
Du hast gerade gesagt, dass wahrscheinlich die Möglichkeiten in den Kitas ganz unterschiedlich sind und dass das ganz unterschiedlich gehandhabt wird. Ich war jetzt bisher tatsächlich immer nur in Kitas, also selber als Fachkraft, in denen es klar war, dass es Tür- und Angelgespräche gibt. Und ich habe auch immer gedacht, es ist, also mir war nicht ganz klar lange, warum das so ein wichtiger Bestandteil ist. Das hast du ja gerade auch schon erklärt. Aber also woran liegt es, dass es immer noch nicht in allen Kitas klar ist, dass es diese Gespräche braucht?
Ich glaube, das ist Stichwort Generationen. Also es gibt eben Menschen, die sind schon sehr lange in einer Einrichtung und da war das schon immer so. Und dann macht man es nicht plötzlich anders. Und dann gibt es natürlich auch noch die Sache mit den Lernenden, Schrägstrich Auszubildenden, die ganz oft von Tür- und Angelgesprächen ferngehalten werden, mit der Begründung, ja, du bist ja noch in der Ausbildung, finde ich übrigens super. 3 Jahre später sind die fertig und dann müssen sie es aber können. Haben sie vorher noch nie gemacht, aber jetzt sind sie ja Fachkraft. Da kann man von denen schon erwarten, dass sie das können. Finde ich auch mal sehr schräg. Ich glaube, das spielen viele Faktoren eine Rolle. Und dann natürlich gibt es auch immer jemanden. Ich war zum Beispiel in meiner Ausbildung. Ich habe mein Anerkennungsjahr zwar nicht in der Kita gemacht, sondern im Kinderzirkus, aber im ersten Ausbildungsjahr, da mussten wir einen Tag die Woche in die Kita. Und da gab es eine ganz klare Regel, da durfte ich als Auszubildende sowieso nicht mit Eltern sprechen, aber auch die Fachkraft in der Gruppe nicht oder die Ergänzungskraft, sondern das war nur Aufgabe der Gruppenleitung. Also es
Ah,
war
okay.
auch so Rollengeschichten, glaube
Stimmt, das kenne ich auch.
ich.
Oder dass Eingewöhnungen auch nur von der Gruppenleitung gemacht werden. Ja,
Genau.
das kenne ich auch.
Ganz
Ja, krass. Vor allem finde ich da die Schwierigkeit, oder habe ich das erlebt, dass für die Eltern das manchmal nicht unbedingt klar ist, sondern die latschen halt an irgendwen hin und sagen, hier, erzähl doch mal. Und dann kommen die in so eine komische Situation, wo sie dann entweder sagen müssen, ich darf Ihnen da nichts dazu sagen, fragen Sie die Marianne, aber die ist gar nicht mehr da oder so, ja.
Genau.
Oder sie sagen halt irgendwas und kommen dann in die blöde Situation mit ihrer Gruppenleitung.
Und ich finde, da braucht es ganz dringend eine Teamsitzung über das Thema Tür- und Angelgespräche, dass das einmal klar geregelt ist.
Ja, tatsächlich, ja, das braucht es vielleicht wirklich. Und auch ein super interessanter Aspekt, dieses Ding von, die Auszubildenden werden aus den Tür- und Angelgesprächen ferngehalten und dann sollen sie es aber plötzlich können. Das finde ich immer noch mal eine Sache, wenn die dann in der Einrichtung bleiben, aber ganz oft wechseln die ja dann. Und wenn jetzt in der anderen Einrichtung ein anderer Anspruch ist, dann kann das ja echt ein Thema werden.
Also ja, genau in der gleichen Einrichtung wahrscheinlich auch, aber wenn ich wechsle, dann noch mehr, weil dort erwartet wird, dass ich das kann und ich stehe dann da und bin plötzlich total unsicher und oft ist es ja, Eltern werden immer später Eltern, also sie sind immer älter, wenn sie Kinder kriegen und wenn ich dann als die Fachkraftausbildung dauert, aber nicht plötzlich länger, es wäre noch schlimmer, wenn wir jetzt auf einmal 10 Jahre hätten, bedeutet also, ich bin vielleicht, wenn ich fertig bin mit der Erzieherausbildung, Anfang 20, habe aber eine Mutter oder einen Vater mit Mitte, Ende 30 vor mir stehen, dass man
So
dann,
erwachsene Menschen.
genau, man hat das Gefühl, die sind erwachsener als ich. Und dann sicher aufzutreten und zu sagen, hey, das war heute so, so und so, und das aus Fachkraft sich zu schildern, ohne sich da irgendwie klein zu machen und zu sagen, naja, gut, sind ja Eltern, ich habe ja noch keine eigenen Kinder. Die haben bestimmt mehr Ahnung. Es geht ja gar nicht darum, irgendwie jetzt, wer ist wichtiger oder wer kennt sich besser aus. Letztendlich wollen wir ein Gespräch auf Augenhöhe führen. Aber um selber diese Souveränität zu haben, dieses sichere Auftreten zu haben, das passiert nicht von Schnipp, ich bin jetzt Fachkraft, auf dem Papier ist der Stempel und jetzt kann ich das, sondern das ist ja ein Prozess, das muss ich lernen. Und deswegen ist es so wichtig, das auch in der Ausbildung schon machen zu dürfen.
Hast du, wenn wir jetzt da gerade sind, hast du da einen Tipp, wie nimmt man da Auszubildende gut mit?
Ich würde die erstmal ankommen lassen, die ersten Tage und Wochen, und denen die Möglichkeit geben, sich einfach nur mal bei den Eltern vorzustellen. Hi, ich bin, in meinem Fall Denise, ich bin Auszubildende und bleibe die nächsten 3 Jahre hier in der Einrichtung zum Beispiel, um sich den Eltern einmal kurz vorzustellen, damit die Eltern überhaupt wissen, wer ist das denn da, der Zeit mit meinem Kind verbringt tagsüber. Und die dann nachher so ein bisschen mit an die Hand zu nehmen. Komm erstmal mit. Hör dir das Gespräch mal an, bevor du dann anfängst, selber Übergaben zu machen. Und ich sage immer, in der Schule ist Abschreiben ja verboten. Habe ich trotzdem teilweise gemacht. Aber in Elterngesprächen ist es ausdrücklich erlaubt. Mach es, schau es dir ab. Geh nicht nur mit deiner Praxisanleitung zu Eltern, sondern sei auch gerne mal in anderen Gruppen, um auszuhelfen, und guck es dir bei vielen verschiedenen Menschen an, weil jeder entwickelt ja irgendwann seinen eigenen Stil. Und je länger ich im Thema drin bin, desto mehr habe ich mir da irgendwie so meinen eigenen roten Faden gefunden. Nutz als Auszubildender die Chance oder als Auszubildende die Chance, überall mal reinzuschauen und deinen eigenen Stil zu entwickeln.
Ich habe gerade auch so gedacht, ich als junge Fachkraft, mir war das auch am Anfang, weiß ich noch, war mir das ein bisschen unangenehm. Also gar nicht das Sprechen mit den Eltern, sondern dass die erfahreneren KollegInnen jetzt daneben stehen und hören, was ich denen sage. Und das hat mich total, also wird sich heute auch niemand mehr vorstellen, aber es hat mich echt unter Druck gesetzt. Mich hat auch unter Druck gesetzt, dass ich habe ja studiert und bin dann in die Kita. Und ich habe nie gelernt, wie man einen Morgenkreis anleitet. Das war die Katastrophe für mich, weil ich gedacht habe, oh Gott, ich muss das jetzt machen. Ja, und das war tatsächlich so, mit der Übung wurde es besser. Und ich hab dann auch mir, wie du gesagt hast, ich habe mir halt abgeschaut, was sagen denn die anderen, wie machen die das, wie gehen die auf die Eltern zu. Und was aber auch ein Thema war über die Jahre, war dieses, wer geht denn auf welche Eltern zu? Wenn jetzt da irgendwie 2 oder 3 Leute in der Gruppe sind beim Abholen, also wie klärt sich, wer dieses Tür- und Angelgespräch führt? Also außer man hat es klar und es ist halt die Gruppenleitung.
Ich hoffe, dass es am besten gar keine Gruppenleitung gibt, weil für mich macht dieses
Das
Konzept
hoffe
sehr
ich
wenig
auch.
Sinn. Auch wenn es eine gibt, kann man natürlich trotzdem, könnte man, ich sag ja, macht eine Teamsitzung zum Thema Tür- und Angelgespräche. Warum muss die Gruppenleitung, oder nicht warum, das bringt einen in die Rechtfertigung, sondern was können wir tun, damit jetzt jeder Elterngespräche führen kann oder auch Tür- und Angelgespräche führen kann und nicht nur die Gruppenleitung. Ansonsten, wir haben das sehr oft so geregelt, dass der mitgegangen ist, der an dem Tag höchstwahrscheinlich mit die meiste Zeit mit dem Kind verbracht hat oder der irgendwas sagen kann. Es nützt mir jetzt nichts, wenn ich nachmittags, ich bin als Kita-Leitung sehr häufig in den Randzeiten in die Gruppe gegangen. Ich habe aber den halben Tag nicht mitbekommen. Wenn eine Kollegin da war oder ein Kollege, dann habe ich die natürlich immer die Tür- und Angelgespräche führen lassen, als dass ich das, und das hätte auch jemand sein können, der in der Ausbildung war. Das macht mehr Sinn, als wenn ich das mache. Die sagt, naja, bin seit 20 Minuten jetzt hier in der Gruppe. Natürlich möchte ich das Kind zuerst erzählen lassen, aber um das ergänzen zu können, muss ich ja auch wissen, was ist denn da passiert oder was passiert, klingt so negativ. Was hat das Kind an dem Tag erlebt?
Ja. Genau, also ich kenne auch so diese Aufteilung, wenn es möglich ist, aber dass es so nach BezugserzieherInnen geht, ne? Also wenn die noch da ist, dass die dann mit den Eltern spricht. Weiß ich nicht. Da war ich auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich dachte halt, die Eltern brauchen ja wahrscheinlich zu allen Fachkräften, die da sind, irgendwie einen Kontakt. Also natürlich klar, dass man das vielleicht am Anfang, wenn man auch gerade so aus der Eingewöhnung kommt, das noch versucht so zu handhaben, aber irgendwann ist es wahrscheinlich gut, wenn sich das ein bisschen vermischt, dachte ich.
Also ich finde es ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine Gegenfrage in deinem Podcast hier stellen darf,
Auf keinen Fall.
sonst
Sag.
musst du es rausschneiden. Ist ja dein Podcast. Ist das nicht auch adultistisch, dass es Bezugserzieher gibt? Ich finde dieses Wort ganz schlimm. Ich finde, Bezugseltern macht bei uns ja noch mehr Sinn. Wir haben uns das irgendwann mal eingeteilt. Das sind meine Bezugskinder im Sinne von, das eigentlich ja nicht die Kinder, sondern das sind die Kinder, die ich eingewöhne, aber letztendlich ist es für die Eltern wichtig, dass sie eine feste Ansprechperson haben, ob das Kind wirklich den engsten Bezug zu mir aufbaut, nur weil ich das Kind eingewöhne, oder ob dem Kind meine Kollegin viel sympathischer ist.
Ja, voll. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, ob man es unter Adultismus kategorisiert, aber ich gehe da mit zu sagen, Es ist wichtig, dass das Kind gut ankommt und wer für das Kind dann die Lieblingsperson ist in der Kita, ist jetzt mal hinfällig. Und ich glaube, dass viele Kinder, also ja, es gibt diese Kinder ja, die sich so spezialisieren auf eine Person oder auch mal phasenweise so spezialisieren. Und dann gibt es aber auch Kinder, die kommen einfach halt zurecht, wenn es die Erwachsenen schaffen, mit allen eine gute Beziehung oder mit dem Kind alle eine gute Beziehung aufzubauen, so. Und ich kenne das auch so, dass man halt sagt, okay, die Bezugserzieherin ist die, die am Anfang halt die Eingewöhnung macht und die dann auch hauptverantwortlich ist für Portfolios, für die Elterngespräche, dass die Beobachtungen gemacht werden und so. Aber drumherum ist ja schon ganz gut, wenn das Kind so seinen Weg halt machen darf, ne? Und deshalb dachte ich halt auch, also daraus schlussfolgert sich das für mich irgendwie so logisch, dass auch Tür- und Angelgespräche dann von der Person gemacht werden können, wie du auch gesagt hast, die halt an dem Tag viel Zeit mit dem Kind verbracht hat. Ja, das macht, also macht für mich total viel Sinn. Und ich möchte noch mal sagen, das heißt nicht, dass Kinder gezwungen werden müssen, mit allen Leuten Kontakt zu haben. Also auch eine
Okay.
Spezialisierung ist voll okay.
Eine Möglichkeit wäre auch, das Kind zu fragen, wer soll
Ja.
die Tür bringen?
Ja, genau. Das wäre zum Beispiel auch sowas, das stimmt, da könnte man Adultismus abbauen. Weil der Adultismus da an der Stelle wäre wahrscheinlich zu sagen, wir wissen es jetzt gerade besser, wer geeignet ist und deshalb entscheiden wir das so. Und das Kind könnte, ja, könnte damit einbezogen werden, auf jeden Fall, ja. Voll gut, guter Gedanke. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Würdest du sagen, es gibt Inhalte, die sind auf jeden Fall nicht geeignet für ein Tür- und Angelgespräch.
Oh ja, auf jeden Fall. Und das sind leider
Erzähl
die
mir mehr.
Inhalte. Leider die Inhalte, die es immer noch häufig zwischen Tür und Angel gibt. Keiner von uns hört etwas, gerne etwas Negatives über sich. Niemand von uns, egal wie alt wir sind. Das Einzige, was noch schlimmer ist, als was Negatives über sich zu hören, ist, wenn jemand negativ tief über dich redet und du stehst daneben, als wärst du
Ja,
nicht da.
ja.
Also alles, was, ich sage immer, nutzt diese Tür- und Angelgespräche nicht, um irgendwelche Entwicklungsgeschichten zu klären, dafür gibt es extra Entwicklungsgespräche. Nutzt diese Gespräche, um dem Kind die Möglichkeit zu geben, zu erzählen, wie war mein Tag heute in der Kita oder in der Krippe? Was habe ich heute erlebt? Voraussetzung dafür ist natürlich, das Kind kann selber schon, ist kognitiv und sprachlich so weit, dass es selber erzählen kann. Ansonsten erzähle ich eben und versuche das Kind trotzdem mit einzubinden. Soll ich mal, möchtest du sagen, dass wir da und da waren oder soll ich erzählen, dass wir das und das gemacht haben? Ich lasse vor allen Dingen immer das Kind mit den Eltern zuerst sprechen, bevor ich selber in das Gespräch einsteige und ergänze. Manchmal gibt es Kinder, die erzählen von sich aus, manchmal gibt es Kinder, die wissen gar nicht so richtig, was sie jetzt erzählen sollen. Denen kann man ja eine kleine Stütze geben im Sinne von, wo kannst du dich noch erinnern, was wir heute am Maltisch gemacht haben oder im Morgenkreis oder draußen oder was du entdeckt hast, sodass das Kind wieder so eine Stütze hat, ach stimmt, da war ja das und das, was ich erzählen möchte. Und dann gehe ich hinterher mit den wichtigsten Infos. Eltern fragen oft, hat's gegessen oder wie viel hat's gegessen? Hat's geschlafen? Wie lange? Ganz wichtiges Thema. Das sind immer so Essen, Schlafen, Wickeln oder Stichwort Toilette. Das sind aber die drei Sachen, die Eltern besonders interessieren. Auch da kann ich immer versuchen, das Kind mit einzubeziehen, anstatt zu sagen, ja, stimmt, ja, ich glaube, die war heute dreimal auf Klo. So. Hört sich doch total blöd an, fühlt sich für das Kind doch auch total unangenehm an, zu sagen, möchtest du erzählen oder weißt du das noch oder möchtest du was sagen? Und ich kann dir dann immer noch sagen, oder soll ich mal erzählen? Ich glaube, du warst heute zweimal ganz alleine auf Toilette. Kann das ja auch ins Positive ziehen, anstatt einfach nur über jemanden zu sprechen.
Ja, voll. Und ich dachte jetzt halt auch an so Sachen wie Datenschutz, ne? Ich habe ja dieses eine Thema mit dem Beißen. Und da ist mir halt immer wichtig zu sagen, ja, es ist schon gut, wenn die Eltern die Info kriegen, vielleicht auch an der Tür, aber dann eben zu sagen, alles, was darüber rausgeht, müssen wir irgendwie in einem extra Gespräch besprechen. Entweder dann in dem Moment oder am besten macht man irgendwie sowieso einen Gesprächstermin aus. Aber so für die wichtigsten Infos, ne? Weil ich immer so denke, wenn wir jetzt eben, wenn es eigentlich ja darum geht, dass die Namen nicht klar werden sollen. Und jetzt spreche ich vielleicht mit den Eltern, deren Kind gerade ein anderes Kind gebissen hat. Und dann kommen andere Eltern dazu. Ja, dann ist ja vorbei mit dem Datenschutz. Weißt du? Ich finde das immer so schwierig. Also ich finde es voll wichtig und gleichzeitig sehe ich ein, dass es auch ein bisschen eine Schwierigkeit vielleicht darstellen kann.
Also wenn es einmal vorkommt, kann ich natürlich erzählen, dass und das ist passiert. Ob ich das jetzt in Anwesenheit des Kindes erzählen muss, weiß ich nicht. Also oft sind es ja auch Kinder, die von sich aus erzählen, ich habe den und den gebissen oder der und der hat mich gebissen. Ja gut, dann
Dann ist auch
war es
vorbei.
uns das eh vorbei. Das Kind hat es ja selber erzählt, ne? Was
Ja.
soll ich da machen? Name kann ich jetzt nicht auspiepen in dem
Ja.
Moment.
Ja.
Ansonsten, wenn ich merke, das kommt häufiger vor, ich habe die Eltern eher um ein Gespräch gebeten, in ein Gespräch eingeladen. Und auch da ganz, also in ein Termingespräch, damit das Kind eben nicht dabei ist und nicht mithört. Und auch da ganz wichtig, ich muss ja nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen und sagen, wir sitzen jetzt heute hier zusammen, ihr Kind beißt hier andauernd andere Kinder, sondern mal fragen, wie sieht es aktuell zu Hause aus? Manchmal lassen sich ja Dinge ganz oft ableiten. Hatte mal ein Gespräch mit einer Mutter, wir haben darüber, der hat jetzt nicht gebissen, aber andauernd andere Kinder geschlagen. Also macht jetzt auch keinen großen Unterschied wahrscheinlich. Und irgendwann kam nur noch der Papa abholen. Dann habe ich gefragt, geht es Ihrer Frau gut? Ich habe die schon Wochen nicht mehr gesehen und sagte, die kommt nicht mehr. Ich sage, wie die kommt nicht mehr? Ja, die verkraftet das nicht. Die geht immer schon mit Bauchschmerzen hin, weil sie weiß, wenn sie unseren Sohn abholt, die hört dann ja auch wieder nur, wen sie geschlagen hat. Dass uns erstmal bewusst geworden ist, ja, sie hört eigentlich nur noch negative Dinge. Ich meine, das Kind erzählt von sich aus ja auch. Es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, oh, der hat hier heute wieder, sondern das Kind hat von sich heute erzählt, ja, ich habe den und den geschlagen. Aber der und der hat angefangen, dass wir mit der Mutter einmal ein Gespräch im Termin geführt haben und gesagt haben, wir gehen jetzt einfach davon aus, oder Sie können davon ausgehen, dass Ihr Kind im Moment noch regelmäßig Konflikte mit anderen Kindern hat und dass es da auch mal handgreiflich werden kann, von Ihrem Kind aus, vielleicht aber auch von den anderen Kindern, das ist ja nicht immer
Ja,
auszuschließen.
ja.
Wir wollen jetzt den Fokus aufs Positive legen. Wenn Ihr Kind abgeholt wird, dann fragen Sie bitte als erstes, es ist schön, wenn Sie auch wiederkommen würden. Fragen Sie gerne, wie war der Tag, dass wir den Fokus auf die positiven Dinge legen, was das Kind erlebt hat. Und das Kind hat irgendwann selber, also es hat sich von alleine irgendwann, ist es deutlich besser geworden, weil das Kind gemerkt hat, ey, zwischen Tür und Angel, nicht jedes Mal, wenn ich abgeholt werde, kriege ich hier wieder einen auf den Deckel und meine Mutter hat schlechte Laune und so nimmt die mich dann mit nach Hause. Sondern ich habe das und das Bild gemalt und heute draußen auf dem Außengelände bin ich von ganz oben runtergerutscht oder was auch immer die da gerade erzählen.
Ist total spannend, ne? Wenn man den Fokus auf was anderes legt, wie sich dann so eine Situation halt auch echt entspannen kann.
Ja, auf jeden
Ja,
Fall.
und das heißt ja auch nicht, dass man dann irgendwie sagt, ja, wir legen nur noch den Fokus auf was anderes und dann wird's schon, sondern wahrscheinlich habt ihr trotzdem parallel beobachtet, in welchen Situationen verhält sich das Kind wie. Und das wäre ja auch was, was man dann Eltern kommunizieren kann, zu sagen, wir legen jetzt den Fokus in den Tür- und Angelgesprächen auf was anderes. Und wenn sich irgendwie sonst was tut, kommen wir noch mal extra auf sie zu. So, ne? Das würde sich ja überhaupt nicht ausschließen. Und dann hätte man auch ein Stück weit den Datenschutz, glaube ich, wieder eher drin.
Genau, ich kann trotzdem beobachten, kann mir trotzdem Notizen machen. Und wir können uns ja auch in einem Gespräch schon für 4 Wochen später nochmal verabreden und zu sagen, Sie beobachten das mal zu Hause, wir beobachten das in der Einrichtung und dann schauen wir, was sich verändert hat.
Ja. Und was empfiehlst du für so Situationen? Weil das habe ich zum Beispiel auch mehr als einmal erlebt. Ich gehe in so ein Tür- und Angelgespräch, ich mache eine Übergabe, ich fange an, irgendwas zu erzählen, wie gut der Tag war, und dann kommen die Eltern mit irgendeinem anderen Thema. Oder ich merke, während ich spreche, dass es irgendwie, dass ich, ach so, da war noch die eine schwierige Sache. Gibt es dafür irgendwie Tipps zum Vorgehen, wenn man merkt, ah, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so ein gut geeigneter Inhalt für ein Tür- und Angelgespräch. Was mache ich dann?
Alles, was ich nicht zwischen Tür und Angel klären kann, versuche ich über ein Termingespräch zu verschieben. Ja, man könnte auch ohne Anwesenheit des Kindes mal kurz irgendwie die Eltern schon vorher abfangen. Ne? Sobald das Kind dabei ist, geht es ja nicht wieder weg, aber könnte die vorher abfangen. Aber meistens hat man dann oft diesen Zeitdruck und dieses, ah, jetzt sieht das Kind und dann kommt es mitten ins Gespräch und dann ist das Gespräch ja so mittendrin unterbrochen. Ich würde Eltern immer einladen, wenn es dann was Negatives war. Oft ist es. Ich frage in Seminaren meistens, welche Formen von Elterngesprächen kennt ihr? Und dann wird irgendwann auch immer dieses Wort Konfliktgespräche genannt. Mein Tipp, schreib es dir auf, streich es durch, mach ein Informationsgespräch draus. Das klingt schon viel sympathischer.
Ja.
Und wenn du Eltern zu einem Konfliktgespräch einlädst, dann ist der Konflikt ja schon vorprogrammiert. Deswegen tu das nicht, wenn du Eltern außer der Reihe einlädst, weil es ja kein Entwicklungsgespräch ist. Die fragen natürlich trotzdem nach, ja, wieso denn? Ich sage immer, ich würde mich gerne einmal mit ihnen austauschen. Vielleicht haben sie auch einen Tipp für mich, wenn Eltern merken, ich werde hier als Experte oder Expertin wahrgenommen und kann den Fachkräften vielleicht einen Tipp über mein eigenes Kind geben, weil ich das vermutlich am besten kenne. Dann komme ich doch viel lieber zu einem Gespräch, als ich muss ihnen was sagen.
Ja, voll. Und ich glaube auch, es ist schon gut, irgendwie kurz einmal zu sagen, also entweder es geht einfach wirklich nur um einen reinen Informationsaustausch oder so, aber ich glaube, es ist schon auch gut, manchmal das schon so ein bisschen zu betiteln, ne? Also das Gute ist ja, wenn ich sagen kann, es geht einfach nur um ein Entwicklungsgespräch, dann ist irgendwie das so klar. Ja. Oder wenn, ja. Das ist manchmal auch schwierig. Ich denke gerade, ich bin immer ein bisschen ruhiger bei so Gesprächsterminen, wenn ich vorher schon so ein bisschen weiß, um was geht's denn? Um was, also ne, über was will die Person jetzt mit mir sprechen? Würdest du sagen, es ist dann okay, schon vorher zu sagen, weiß ich nicht, das Kind, was nehmen wir für ein Beispiel? Das Kind wirft gerade im Garten immer mit Sand und da würden wir uns gern mal austauschen mit ihnen. Wir wissen nicht so genau, wo es herkommt oder so. Oder ist das schon dann zu viel in dem Moment?
Und ich glaube, das ist sehr typabhängig auch. Wie bringe ich das rüber? Kann ich das so rüberbringen oder bringe ich das schon sehr vorwurfsvoll rüber? Dann würde ich das
Ihr
vielleicht
Kind
weglassen.
schmeißt immer mit Sand. Was machen Sie zu Hause? Ja, okay, das nicht machen.
Genau. Und auch, was für Eltern habe ich vor mir? Wenn ich weiß, ich habe jemanden, der sagt, ja klar, ich komme zum Gespräch und das ein bisschen lockerer sieht, ist das natürlich auch einfacher, als wenn ich jemanden habe, der, wo ich weiß, der reagiert wahrscheinlich sehr impulsiv und wird jetzt hier zwischen Tür und Angel loslegen und wir kommen gar nicht mehr zu dem Termin. Oder jemand, der wahrscheinlich nachts nicht schlafen wird, weil er sich so extreme Sorgen macht. Also ich glaube, es ist immer sehr personenabhängig. Oft ist es ja auch gar nicht nur, also dieses, woher das kommt, ist ja auch immer so eine Frage. Das ist ja dieses, ist schon wieder so eine Rechtfertigung. Wieso, warum, weshalb? Bringt uns ja weniger weiter, sondern was können wir tun, damit das nicht mehr passiert?
Ich finde es total komplex, weil genau, es geht voll drum, was sind das für Leute? Und jetzt habe ich gerade gedacht, und das weiß ich ja auch nur, wenn ich schon davor eine gute Beziehung aufgebaut habe, unter anderem eben über diese Tür- und Angelgespräche.
Zum
Nicht da eine
Beispiel, ja.
offene Kommunikation irgendwie für. Aber ich finde es krass komplex.
Genau,
Also
und
ich habe gerade gedacht, dann kann man alleine wahrscheinlich zum Führen von Tür- und Angelgesprächen kann man den ganzen Tag Fortbildung machen.
ja, genau, deswegen gibt es ja auch.
Das finde ich abgefahren, weil ich, also, ja, ich bin gerade erstaunt vor der Komplexität, wenn man mal so drüber spricht, ne? Es ist immer so, ja, machen wir Tür- und Angelgespräch, aber wenn man wirklich mal so tiefer einsteigt, ist es nicht einfach nur so mal kurz.
Genau, und wenn ich mehrere Fachkräfte in der Gruppe habe und merke, die eine Person hat, wir haben das alle. Ich weiß, offiziell müssen wir neutral sein. Was heißt neutral? Neutral ist auch wieder falsch. Jedem gegenüber gleich gerecht sein. Trotzdem ist es absolut menschlich, dass es Leute gibt, die kommen rein und du denkst, boah, die ist so sympathisch, mit der würde ich auch mal gerne einen Kaffee trinken gehen.
Ja, voll.
Und dann gibt es Leute, da denkst du, oh Gott, nee.
Ja.
Ich glaube nicht, dass wir beide miteinander können. Haben wir alle. Aber es gibt ja glücklicherweise immer irgendjemanden, der mit der Person kann.
Ja.
Dementsprechend macht es vielleicht ja auch Sinn zu gucken, wer führt dieses Gespräch. Also auch das sorgt ja dafür, dass es vielleicht in eine komplett andere Richtung geht, weil wir wissen, die beiden können total gut miteinander und jemand anders sagt, boah, nee, nee, mit der Mutter kann ich gar nicht. Da vielleicht auch nochmal zu gucken.
Ja. Ja, und ich glaube, man kann sich ja auch dann auf so Gesprächstermine, also auch auf Tür- und Angelgespräche kann man sich ja, haben wir schon gesagt, mit dem Team so ein bisschen vorbereiten und sich das so ein bisschen abgucken. Aber auch Elterngespräche, so grundsätzlich wäre ja was, was man auch besprechen kann im Team, ne? Wie bereiten wir das vor? Wer soll da mitgehen und so? Ja. Also, ich finde das alles ganz abgefahren. Und wir sprechen jetzt schon eine ganze Weile. Deshalb, ich glaube, wenn man sich da weiter dafür interessiert, dann wäre es ganz gut, man nimmt einfach ein bisschen Kontakt mit dir auf. Aber
Sehr
bevor wir
gerne.
jetzt das besprechen, wollte ich dich noch was anderes fragen, weil du bist ja Teil des Organisationsteams vom Fachtag Gewaltfreie Kindheit in, wenn ich es richtig, ihr seid in Köln, stimmt das?
Genau.
So, das ist ja so, das versuche ich ja eine ganze Weile hier schon im Podcast immer wieder zu sagen. Der Fachtag zur gewaltfreien Kindheit Den gibt es dieses Jahr an verschiedensten Standorten. Und einer der Standorte ist eben in Köln. Und du und Daniel Frideres, ihr organisiert das, richtig?
Genau. Und wir haben ein sehr cooles Dozierenden-Team,
Erzähl
bestehend
mir
aus
mehr.
Janine Schmies, Peggy Bresnik, Hergen Sasse und Lorena DeMarco Seibt.
Ach,
Und
geilo.
wir freuen uns auf einen richtig coolen Tag mit allen. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme hier gibt es noch Tickets. Ob es die während der Didakterwoche auch noch gibt, das weiß ich nicht. Deswegen, wenn ihr das hört und dabei sein wollt, dann am besten schnell reingucken.
Genau, ich verlinke das. Ich verlinke grundsätzlich mal, glaube ich, einmal diese Fachtagsseite. Da sieht man dann alle Standorte. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was für Menschen spannender wäre. Aber ich wollte jetzt trotzdem einmal kurz die Gelegenheit nutzen, zu sagen, wo seid ihr und wer ist dabei? Und fast alle Namen, die wir jetzt hier mal so kurz gedroppt haben, waren schon mal im Podcast hier. Also, das
Schön.
dürften fast alles bekannte Namen und Menschen sein. Für die Leute, die hier zuhören zumindest. Sehr cool. Das heißt, ich verlinke das alles und jetzt nochmal die große Frage an dich. Wo kann man dich erreichen, wenn man jetzt sagt, Mensch, so ein Tür- und Angelgespräch dazu, eine Fortbildung oder generell zu Elterngesprächen oder ja, zur Zusammenarbeit vielleicht mit Eltern, wäre gut, wenn wir da mal was machen. Wo und wie erreicht man dich? Wo fährst du überall hin?
Ich bin da komplett offen, wo ich hinfahre. Deutschlandweit sowieso. Letztes Jahr durfte ich ein Seminar in der deutschen Schule in Athen geben. Also ich komme
Da habe ich
auch
gerade auch dran
gerne
gedacht.
woanders hin. Genau, das war mein Highlight des letzten Jahres. Ich komme auch gerne woanders hin. Ansonsten Deutschland und über Deutschlands Grenzen hinaus sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen im Bereich Kita, sehr häufig auch in Grundschulen. Und genau, wie nimmt man am besten mit mir Kontakt auf? Per Mail ist, glaube ich, am allereinfachsten. Ihr könnt es auch, auf meiner Website steht meine Handynummer. Ihr könnt es auch versuchen, einfach mal durchzuklingeln. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich drangehe, wenn ich gerade selber im Seminar bin, wird allerdings schwer. Das heißt, auf der Website gibt es ein Kontaktformular. Das hilft am meisten weiter, weil ich dann vorher schon sehen kann, was braucht ihr oder was sind so eure Themen, bevor ich euch dann zurückrufe.
Ja, voll gut. Also der ganze Ablauf ist auch total schön nochmal dargestellt und beschrieben. Genau, und jetzt gerade aktuell, wenn die Folge veröffentlicht wird, bist du auf der Didakta. Weißt du zufällig gerade auswendig, welcher Stand das ist?
Jetzt schon. Ich glaube, ich war schon in einem Podcast und musste überlegen. Ich bin in Halle 8.1 in Gang F, Stand 022, zwischen ganz vielen großen Kita-Ausstattern. Aber ich bin mir sicher, ich bin der Einzige, ich bin ein kleiner Stand, aber der Einzige dazwischen, der leuchtet. Also die Wände.
Stelle ich mir großartig vor. Ich freue mich da sehr drauf, dich da an dem Stand zu besuchen. Vielleicht habe ich das jetzt sogar schon, wenn die Folge erscheint. Nee, wahrscheinlich nicht. Genau, ich bin Freitag und Samstag in der Didakta-Woche da und darf da einen Vortrag halten mit Sandra Richter zusammen am Samstag, ich glaube auch in Halle 8. Also wir sehen uns auf jeden Fall. Das wird
Auf jeden Fall.
großartig. Sehr
Ich krieg
gut.
richtig FOMO, weil ich die ganzen coolen Vorträge und alle anderen Sachen ja verpasse, weil ich ja nicht überall gleichzeitig
Aber
sein kann.
dafür hast du einen Stand. Das
Das
ist
ist auch
auch so
sehr cool.
cool. Ja, das ist richtig gut. Okay, gibt es irgendwas, was dir jetzt zum Abschluss wichtig wäre, noch zu sagen, wo wir nicht dran vorbeigekommen sind? Oder vielleicht irgendein Best-Practice-Tipp, wo du sagst, damit klappt es auf jeden Fall mit den Tür- und Angelgesprächen?
Das war jetzt, oh Gott, wie kann man das jetzt in ganz kurz einmal zusammenfassen? Auf jeden Fall bezieht die Kinder mit ein. Sprecht nicht über den Kopf der Kinder hinweg, sondern sprecht mit den Kindern. Und wenn ihr sagt, ja, ich bin der Krippe, die sind noch so klein, die verstehen das eh nicht, seid euch sicher, die verstehen das. Die verstehen nicht wortwörtlich, was du sagst, aber die verstehen inhaltlich oder emotional. Ist das gerade ein sehr fröhliches Gespräch oder ist das ein Gespräch, was irgendwie gerade in eine andere Richtung geht und hier ausartet? Dann verschiebt das Gespräch lieber auf eine Situation ohne Kind.
Sehr gut. Ja, finde ich auch. Finde ich gut. Vielen Dank. Und nochmal kurz die Erwähnung von deinem Podcast, der heißt Sag das mal den Eltern.
Genau.
Alles in der Folgenbeschreibung. Danke, dass du da warst. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.